Liebe Geschwister, das Thema heute lautet, wie Gott seinen Leuten Geheimnisse offenbart. Ich möchte uns am Anfang eine Bibelstelle vorlesen aus Daniel Kapitel 2, Vers 22. Ihr könnt das auch hier lesen auf der PowerPoint. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt. Und nur bei ihm ist das Licht. Es gibt dazu eine Sache, mit der ich starten möchte. Es gibt heute ein paar Männer, die wir betrachten, denen Gott Dinge offenbart hat, die er sonst keinen offenbart hat. Und ich glaube, dass wir alle diese Sehnsucht haben, dass Gott uns etwas offenbart. Unser Leben ist manchmal so, dass um uns sehr viel Dunkelheit ist. Und manchmal ist unsere Zukunft auch verdunkelt und sie ist oft verdunkelt. Und wisst ihr, eins der Hauptprobleme in unserem Glaubensleben ist, wir leben in einer sichtbaren Welt, wissen aber, dass die unsichtbare Welt die wahre Realität ist. Das hört sich schizophren an und deswegen sind wir auch für Ungläubige verrückt. Die glauben an einen unsichtbaren Gott. Die glauben an eine Zukunft, die sie noch nie gesehen haben. Wer von euch weiß, wie es im Himmel ist? Keiner von uns. Wir glauben an etwas, wir vertrauen jemanden, der sich Jesus Christus nennt. Ich denke schon, dass man nachforschen kann, dass das nicht menschlich ist, was hier in diesem Wort der Bibel offenbart ist. Das ist ganz klar bewiesen. Das kann nicht menschlich sein. Und Gott hat all seine Verheißungen Jahrhunderte im Voraus geschrieben, erfüllt. Mathematisch, berechnungsmäßig, von der Logik, menschlich, unmöglich. Und trotzdem müssen wir sehen, auch wenn wir diesen Glauben und das Vertrauen haben, gibt es doch sehr viele Geheimnisse in unserem Leben. Für mich ganz persönlich in meinem Leben war es nicht so schön, eine Information zu erhalten vor Weihnachten, wie es um meine Frau steht. Und ich hätte so gerne sofort in 2 Sekunden gewusst, was los ist. Und das geht dir in deinem Leben wahrscheinlich auch so. Du weißt, irgendetwas kommt auf dich zu. Das kann gesundheitlich sein, das kann familiär sein, beruflich, wo auch immer. Und du musst ausharren, Tag für Tag. Und manchmal ist es so, dass man so gerne den Vorhang zur Seite reißen würde. Und manchmal macht das der Herr. Und das möchten wir uns mal anschauen, wie Gott das macht. Wie schiebt Gott manchmal den Vorhang zur Seite? Den ersten Mann, den wir aus der Schrift betrachten, ist Abraham. Ein Zitat: In der Fürbitte erhalten wir oft geöffnete Augen für die Not des anderen. Und das ist ein ganz großes Geheimnis. Wisst ihr, was ich in meinem Leben immer wieder festgestellt habe? Dass Leute, die sehr eng mit Jesus unterwegs sind, die viel beten, die wissen mehr als andere. Ich habe in meinem Leben Geschwister gekannt, die viel gebetet haben, die immer zum richtigen Zeitpunkt, ohne das zu wissen, mir eine Karte damals noch geschickt haben oder einen Anruf. Bruder, ich muss gerade an dich denken, ich glaube, dir geht es nicht gut. Und ich glaube, dass die Fürbitte etwas ist, das uns auch Dinge offenbart. Wenn wir viel für Menschen beten, dann glaube ich schon, dass der Herr uns manches offenbart. Wir müssen uns dort im Gebet immer wieder an den Herrn wenden. Abraham hat in der Fürbitte und sicherlich davor auch ein Geheimnis sicherlich auch offenbart bekommen. Das kriegen wir gleich nochmal hin. Der Herr hat ihn etwas offenbart. In 1. Mose Kapitel 18, Vers 17 steht, der Herr dachte, soll ich vor Abraham geheim halten, was ich tun will? Und ihr dürft das gerne mal lesen im 1. Buch Mose Kapitel 18, um was das dort ging. Es ging darum, dass Gott einen Plan hatte, nämlich Sodom und Gomorra zu vernichten durch Gericht. Und in Sodom und Gomorra lebte sein Neffe Lot. Und ich bin mir ziemlich sicher, nachdem die beiden sich getrennt hatten und Lot auch schon entführt wurde und Abraham ihn wieder zurückholte, dass Abraham, ich bin mir ziemlich sicher, jeden Tag für Lot betete. Abraham hat bestimmt ganz viel gebetet für seinen Neffen. Und dann kam sein Neffe in einer Bedrohung, in einer Not, die er gar nicht erahnen konnte. Lot wusste es nicht. All die anderen wussten es nicht. Aber Abraham wusste, was Gott vorhatte. Und Gott sagt, ich kann nicht verbergen, geheim halten vor meinem Freund Abraham, was ich tun will. Und hier sehen wir etwas, dass Gott seine Freunde, Menschen, die ihm vertrauen, Menschen, die ständig mit ihm im Gespräch sind, dass er ihnen etwas offenbart, was er anderen nicht offenbart. Das zukünftige Gericht von Sodom und Gomorra wusste kein Mensch außer Gott und Abraham. Und Gott hat diesen einen Mann rausgeholt. Und so macht es Gott auch oft in unserem Leben, dass wir einfach dann spüren und merken, ja, dass der Herr uns dort einfach Dinge offenbart. Ich habe das, wie gesagt, oft in meinem Leben erlebt. Und es kann sein, dass Gott dir auch Dinge offenbart in der Stille, in der Ruhe vor ihm. Wenn du ihn suchst, Abraham war ein Mann Gottes, ein Mann des Glaubens. Er machte nicht alles richtig. Bestimmt nicht. Aber er hatte von der Grundeinstellung eine ganz tiefe Liebe zu Jahwe. Und das sieht Gott. Gott hat kein Problem mit deinen Schwächen. Er weiß, dass du, solange du auf dieser Erde bist, immer wieder fallen wirst. Und wenn du meinst, dass es nicht so ist, dann hast du keine Ahnung. Du brauchst jeden Tag Gnade. Wenn du glaubst, dass du es nicht brauchst, dann bist du schon auf dem Weg vom Herrn weg. Wir brauchen alle jeden Tag Gnade. Wir brauchen alle jeden Tag die vergebende Gnade in dem Blut Jesu Christi. Wir brauchen immer wieder die Hilfe des Herrn. Glaube lässt sich nicht konservieren. Wir brauchen immer wieder neu einen Blick auf den Herrn. Wir können heute mit Gott Bäume ausreißen im Glauben und morgen kapitulieren wir von einem Grashalm, der uns zu schaffen macht. So ist unser Leben. Und der Einzige, der Bestand hat, ist dieser wahre Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat. Und in Jesus haben wir diesen Felsen, der unverrückbar ist. Die Welt mag verrückt sein, im wahrsten Sinne des Wortes, aber sie kann diesen Felsen nicht zerstören. Versteht ihr? Die Stürme können in deinem Leben eindringen. Du kannst manchmal das Gefühl haben, dass alles vorbei ist. Wenn Jesus der Herr in deinem Leben ist, kann dein Lebensboot nicht absaufen. Es können Wassermengen in dein Boot kommen, der Not und Elend, und dass du denkst, jetzt saufe ich ab. Aber merk dir, in deinem Boot ist jemand, der noch nie abgesoffen ist. Jesus ist noch nie in einem Boot abgesoffen, das wird er auch nie. Und wenn er in deinem Lebensboot ist, ist dieses Boot unsinkbar. Nicht, weil du da drin bist, sondern weil er da drin ist. Sieh mal, Abraham, wie gesagt, hatte dieses Vorrecht zu wissen, es kommt etwas Böses auf Sodom und Gomorra zu. Und jetzt ist die Frage, wie ging Abraham denn damit um? Hat er gesagt, das finde ich toll, dass ich das jetzt weiß und das behalte ich jetzt für mich. Und das hat Gott jetzt so beschlossen und das war's. Hat er das so gemacht? Nein. Er spricht mit Gott. Das sollten wir übrigens auch tun, wenn wir etwas auf dem Herzen haben. Das machen wir viel zu selten. Wir lenken uns ab, wir machen tausend andere Sachen, aber wir gehen mit unserer Not nicht direkt zum Herrn Jesus. Das ist oft unser Problem. Abraham hat das ganz schlau gemacht. Er hat sofort mit Gott geredet. Du Herr da in Sodom, wenn da so 50 bei wären, die mit dir gehen. Und Gott sagt, wenn 50 sind, halte ich das auf. Und dann handelt er ihn runter, wenn ich das so sagen darf, bis auf 10. Und das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Das waren in Sodom und Gomorra noch nicht mal 10 Menschen, die mit Gott unterwegs waren. Das ist eigentlich traurig. Wisst ihr, und Gott ist auch nicht böse gewesen über diese Verhandlung. Ich glaube, dass Gott sogar ganz tief im Herzen sich darüber gefreut hat, dass ein Mensch eine Liebe hat für Menschen, die dem Gericht geweiht sind, dass er sie erretten möchte. Retterliebe. Hast du das auch? Ich höre momentan von vielen Christen Folgendes. Ja, das sind die Gerichte, die jetzt über die Welt kommen. Die ganzen Kriege und so, Jesus hat es vorausgesagt. Stimmt es? Natürlich. Wir leben in dieser Zeit. Vor uns offenbart sich die Prophetie des Herrn. Es wird noch viel schlimmer. Das ist erst der Anfang. Das ist noch gar nichts, was jetzt passiert. Das wird noch tausendmal schlimmer werden. Aber wie gehen wir damit um? Wie ist Abraham damit umgegangen? Hat er gesagt, na ja, wenn Gott das beschlossen hat, Sodom und Gomorra, dann ist es so. Dann gehe ich mal nach Hause und esse Abendbrot. Macht er nicht. Er greift ein. Er fleht. Erbarm dich doch nochmal, Herr. Darf ich dich mal fragen, wie oft sieht Gott dich auf den Knien flehen für Menschen in Deutschland, die nicht bekehrt sind oder auf der ganzen Welt? Wie oft betest du und sagst, Herr, ich komme heute zu dir mit deinen Anliegen. Ich flehe dich von Herzen an. Geh doch heute durch die Welt und rette Menschen. Heute sind irgendwo auf dieser Welt Evangelisation. Und Herr, ich bitte dich, öffne diesen Menschen noch einmal das Herz. Ich bitte dich. Tust du das? Oder sagst du, nur die Menschen sind alle gerichtsreif, dann sollen sie doch verrecken, dann sollen sie doch in die Hölle gehen. Wir wollen doch sowieso nichts mit Gott zu tun haben. So sprechen ganz viele Christen, nicht so klar wie ich. Man spricht ja, als Christ ist man ja ein großer Schauspieler. Kanaansprache. Ja, wir haben schon eine Liebe, aber wenn man den Herrn dann so behandelt, dann haben sie auch selber Schuld. Ja, so Selbstgerechtigkeit, Pharisäertum in der Christenheit. Sag mal, weißt du eigentlich, wer du bist? Glaubst du, dass du was Besonderes bist, weil du bekehrt bist oder wiedergeboren bist? Du bist ein elender Sünder. Verdammt, eigentlich genauso wie ich, bestimmt für die Hölle. Du und ich, wir sind von Kopf bis Fuß verseucht und verdienen alle zu 100% ohne Ausnahme die Hölle. Und dass wir rausgekommen sind durch Jesus, ist eine Gnade. Wir müssen jeden Tag so hoch springen. Wir müssten morgens früh aufstehen. Wir müssten den Herrn sagen, Herr, ich kann es immer noch nicht begreifen, dass du mir die Augen geöffnet hast. Abraham hat ein Geheimnis geoffenbart bekommen, weil er auch mit Gott lebte. Vielleicht hast du das auch in deinem Leben schon gespürt, dass du plötzlich merktest, da stimmt etwas nicht und du hast Menschen gewarnt. Ja? Dass du irgendwie gespürt hast, ach Vater, lieber heute nicht mehr, bleib du heute zu Hause. Wie oft ist es in deinem Leben schon gewesen, dass manche Menschen vielleicht gesagt haben, weißt du was, bleib mal lieber heute hier. Und dann hast du plötzlich mitbekommen, auf dieser Strecke, wo du hin wolltest, ist ein schwerer Verkehrsunfall und du wärst wahrscheinlich tot gewesen. Ja. Eine zweite Sache, einen Mann, den Gott auch einiges offenbart hat, das ist der Gideon. Und der hatte mitbekommen, wie seine Gegner Angst hatten. Ist auch interessant. Und ich lese uns ein Zitat. Gottes Stimme hören und seine vorgebahnten Wege erkennen. Darauf kommt es an. Auf ihnen liegt der Segen. Das ist so wichtig. Gottes Stimme hören und seine vorgebahnten Wege erkennen. Und das war bei Gideon der Fall. Und ich lese uns jetzt mal Gideon Kapitel 7, die Verse 9 bis 15 vor. In der Nacht sagte Jahwe zu Gideon, greif das Lager dort unten an. Ich gebe es in deine Hand. Wenn du aber Angst hast, schleich dich vorher mit deinem Burschen Pura hinunter und hör dir an, was sie miteinander reden. Das ist interessant, wie Gott mit diesem Gideon spricht. Ja? Wenn du aber Angst hast. Der wusste genau, dass er Angst hat. Ja? Und Gott redet das an. Guck mal, so kommt Gott uns entgegen. Er sagt ganz genau, ich weiß, dass du Angst hast. Er macht das aber so seelsorgerlich. Wenn du Angst hast. Natürlich wusste der Herr, dass er Angst hat. Ja? Aber so barmherzig geht Gott mit Angsthasen um. Ja? Vielleicht bist du auch so ein Angsthase. Ja? Gott geht gnädig mit uns um. Ja? Auch mit mir, in meiner Angst. Und dann steht dort, das wird dir Mut machen, sie anzugreifen. Gott wusste, dieser Gideon braucht jetzt Mut. Da schlich sich Gideon mit seinen Burschen bis an den äußersten Rand der 50er Einheiten im Lager heran. Also mit dieser Aktion hat er ja bewiesen, also Gott sagt, wenn du Angst hast, schleich dich da an. Und was macht er? Er schleicht, weil er Angst hat. Und Gideon spielt hier nicht den Helden und sagt, also Herr, ich bin ja Gideon und so. Das machen wir ja oft. Hör mal zu, ich bin Ältester und so, ich bin 20 Jahre in der Nachfolge und so. Nein, der ist so ganz ehrlich und sagt, Herr, ich habe Angst, kannst du mir helfen? Und Gott sagt, mach ich, kein Problem. Und dann steht hier etwas, die Midianiter, die Amalekiter und die Nomaden aus dem Osten waren wie Heuschrecken in die Talebene eingefallen. Ihre Kamele waren zahllos wie der Sand am Meeresstrand. Das ist ein schönes Bild. Das sind die Gegner gewesen von Gideon. Waren das ein paar Leute? Wie Heuschrecken. Also unzählbar war es. Ne? Und wenn du Angst hast, und dann siehst du dieses Bild noch, Normal hätte Gideon sagen müssen, es langt, ich hab. Der hat gleich null Chance. Guck mal, Gott mutet uns zu, dass wir Dinge sehen, die uns noch mehr Angst machen. Eigentlich war das psychologisch, würde man sagen, Herr, was machst du da jetzt mit dem? Ja, der haut jetzt gleich ganz ab, wenn er das sieht. Aber Gott mutet ihn das zu. Gott sagt, das ist die Not, die du hast. Und die Not wurde größer. Der hatte gedacht, da sind bestimmt viele. Jetzt schleicht er sich da an und sieht, wie Heuschrecken die Leute. Panik! Ja? Das ist interessant, wie Gott führt. Und dann steht dort, als Gideon sich angeschlichen hatte, erzählte gerade einer seiner Kameraden einen Traum. Hör zu, sagte er, ich habe geträumt, dass ein Laib Gerstenbrot sich in unser Lager herunterwälzte und das Zelt umriss, sodass alle durcheinander flog und zu Boden stürzte. Sein Kamerad erwiderte, das kann nur eins bedeuten, das Schwert von Gideon ben Joasch aus Israel. Gott hat die Midianiter und das ganze Lager in seine Hand gegeben. Als Gideon den Traum und seine Deutung gehört hatte, warf er sich nieder und betete Gott an. Dann kehrte er in das Lager Israel zurück und rief, steh auf, Jahwe hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben. Was für eine Veränderung. Die Angst der Gegner bekommt er zu hören. Er hatte ja Angst vor die Gegner. Und jetzt sagt Gott, Gott nimmt den Schleier weg und sagt, die haben vor dir Angst. Und was? Dieser Mann, der ängstlich sich hinschlich, der geht zurück und was macht er? Und das passiert immer, wenn wir uns auf Gott einlassen in den größten Nöten unseres Lebens. Dann passiert immer das. Er warf sich nieder und betete Gott an. Auf Gehorsam gegenüber Gottes Wegen wirst du immer zur Anbetung geführt, weil du merkst, wie wunderbar Gott führt. Man kann nur staunen, wie gewaltig Gott führen kann. Ich bin manchmal so überrascht gewesen in meinem Leben, wie Gott Dinge verändert hat, dass ich manchmal das nicht mit Worten ausdrücken konnte. Ich habe in meinem Leben das auch viel erlebt, diese Wunder, die habt ihr auch erlebt. Ich weiß noch, wie mein Vater einen schweren Herzinfarkt dort damals im Krankenhaus an Harburg, dort Eisendorfer Pferdeweg lag. Und er war aufgegeben. Und Leute kamen schon aus Frankreich überall und sagen, der stirbt. Und mitten im Gebet, Franco kann das bestätigen, mein Bruder und mein Bruder Kehler, wir waren da zu dritt. Ich habe mich dort im Keller hingeschmissen und habe wirklich geschrien. Das mache ich jetzt nicht nach, dann fliegen eure Ohren weg. Ja? Ich habe ganz laut geschrien. Herr, du kannst alles machen, aber mein Vater ist noch nicht bekehrt. Wenn mein Vater verloren geht, dann drehe ich durch. Und mitten im Schrein, Franco ist mein Zeuge, der war dabei. Das war, als wenn Gott mir sagt, geh nach oben, ich werde nicht sterben. Und dann bin ich sage, Franco, wir können nach oben, ist alles gut. Die Leute haben zwar gedacht, man ist verrückt und ist nicht gestorben. Und mein Vater durfte sich noch bekehren und ist dann heimgegangen. So kann Gott eingreifen. Und dann könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Anbetung bei mir war, als ich dann diesen Tag miterleben durfte. Als Mama hochkam und ich noch zu Hause war, ja, und dann sagte sie so, ja, jetzt kommt ein Bruder und so, und ich dachte, meine Mama will vielleicht Leben ordnen, keine Ahnung. Dann sagte sie, nee, es geht um ihn. Das war ein schöner Tag. Das zu wissen, wenn die Gebete erhört werden, Menschen sich bekehren. Ich weiß nicht, wie lange du vielleicht für deine Mutter, für deinen Vater gebetet hast oder betest immer noch. Und wenn dann der Moment kommt, wenn Gott plötzlich die Augen aufmacht und plötzlich bekehren sich Menschen. Ja, das ist etwas Herrliches. Und dann kann er zurückgehen und sagt, steh auf, Jahwe hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben. Und dann macht Gideon etwas Wichtiges. Er sagt nicht, steht auf, ich bin der gewaltige Gideon, euer Herrführer. Das machen wir oft. Wir nehmen uns oft so wichtig. Nein, Gideon sagt, Jahwe hat alles klar gemacht. Die schlimmste Gefahr im Dienst Jesu ist, wenn du den Sieg, den er dir schenkt, so machst, als wenn du der Macher bist oder die Macherin. Ich habe von nichts mehr Angst im Dienst für den Herrn Jesus, als dass wir den Herrn die Ehre rauben. Ich sage immer, wenn etwas gut lief in meiner Predigt oder im Straßeneinsatz, dann war das Jesus. Und alles, was schlecht ist, das war ich. Versteht ihr? Gideon hat das so erlebt und ich fand das so schön, dass Gott diese Not des Menschen, vielleicht hast du das auch, vielleicht hast du Angst. Geh zum Herrn, sag ihm das. Ich habe auch Angst. Ich habe auch vor Dienstag Angst. Natürlich habe ich Angst davor. Bei mir ist es immer so, Angst und Hoffnung gehen alle 3 Sekunden wie so ein Ping-Pong-Ball hin und her. Und ich habe gesagt, Herr, du musst mit mir klarkommen. Ich habe gelernt, mich einfach ihn hinzugeben und einfach auf ihn zu vertrauen. Du kennst es vielleicht auch, je dichter du an so eine Entscheidung kommst, dann wird der Puls höher, du kannst nicht mehr schlafen. Die Gedanken drehen plötzlich Turborunden. Ich wusste noch nie, dass ich so viele Gedanken in meinem Kopf habe. Das ist manchmal so, dass ich vor lauter Gedanken gar keinen klaren Gedanken mehr fassen kann. Kennt ihr das? Dass der Kopf so dreht und du weißt nicht mehr, wo du bist. Aber was mache ich dann? Gehe ich zu Jesus und sage, Herr, das ist völlig egal, ob ich denke, Angst, was ich auch habe. Ich gehe zu dir und ich bleibe bei dir und ich vertraue dir und ich übergebe alles dir. Mach. Gideon konnte das erleben. Das darfst du auch erleben. Noch eine Sache, die mir so groß ist. Vielleicht ist diese große Angst. Bei mir ist es auch. Vielleicht hast du auch eine Angst für dein Leben, wie es weitergeht. Ich weiß es nicht. Manchmal ist es doch so. Mir geht's manchmal so. Ich fühle mich manchmal wie das kleine Kind. Und dann ist die Angst da, wo ich denke, das wäre gleich aufgefressen. Aber ich weiß, diese Angst, dieses große Ungeheuer, ist am Kreuz von Golgatha besiegt worden. Und wenn dieser große Geist hier kommt, der Angst, dann gehe ich unter das Kreuz und schmeiß mich dahin und sag, Herr, du hast für mich alles vollbracht. Daran halte ich mich fest. Ich schaue nicht auf mein Glaubensleben. Ich schaue nicht auf meinem Glauben. Ich schaue auch nicht auf mein Glaubensleben. Ich schaue auch nicht auf mein Bibellesen, auf mein gewaltiges Beten. Das Einzige, worauf ich schaue, ist auf dich am Kreuz mit 3 Worten, es ist vollbracht. Und da halte ich mich fest dran. Da klammere ich mich dran mit all meiner Schwachheit. Und da lasse ich mich auch nicht vertreiben. Mag die Angst noch so groß sein, ich bleib unterm Kreuz. Noch ein Mann, der etwas Gewaltiges erlebt hat. Hesekiel, den kennt ihr hoffentlich, ja? Den Propheten aus dem Alten Testament, den Gott unwahrscheinliche Visionen gegeben hat, ja? Hesekiel, das übliche Rede Gott gegenüber und die Abgötterei des Volkes hat Gott ihn offenbart. Und guck mal, wie Gott das macht. Hesekiel Kapitel 8, die Verse 7 bis 18, dort steht: Er brachte mich zum Eingang des Vorhofs. Dort sah ich ein Loch in der Mauer. Durchbrich die Wand, Mensch, sagte er zu mir. Ich tat es und stieß auf eine Tür. Geh hinein, sagte er, und schau dir an, was für schlimme Gräuel sie hier treiben. Ich ging hinein und sah überall an den Wänden die Bilder von Kriechtieren und abscheulichen Viehzeug eingemeißelt, all die Götzen des Hauses Israels. 70 Männer von den Ältesten Israels standen davor und Jasania ben Schaphan war mitten unter ihnen. Alle hatten Räucherpfannen in der Hand und der Duft einer Weihrauchwolke stieg empor. Siehst du, Mensch, was die Ältesten von Israel hier im Finsteren tun und jeder in seiner Bilderkammer zu Hause? Merkt ihr das? Das hat keiner gesehen. Aber Gott hat ihnen das offenbart. Die haben nicht gesagt, Hesekiel, komm mal zu uns nach Hause, guck mal, was wir machen. Nein, die haben das versteckt, was sie im Finsteren tun. Merkt ihr das? Sünde verdunkelt immer. Deswegen möchten Menschen nicht zu Jesus kommen, wenn sie mit der Sünde ein Problem haben, weil die Sünde wird bei Jesus offenbar. Sie denken, Jahwe sieht es nicht. Jahwe hat das Land verlassen. Wer hat so gedacht? Die Babylonier? Die Ägypter? Nein, Israel. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass ein Volk, das wie kein anderes Volk auf Gottes Erdboden, das Wirken Jahwe gesehen hat und weiß, dass Jahwe allwissend ist und allsehend und alles mitbekommen hat. Da sagen die, der sieht es nicht. Man kann mit Gott 1000 Jahre Dinge erleben und man kann glauben, plötzlich, man fällt zurück in pures Heidentum, als wenn Gott das nicht sieht. Und wir wollen gar nicht Israel hier anklagen, wir wollen auf unser Leben sehen. Manches Mal denken wir auch, dass Gott das nicht sieht vielleicht, ja? Ja, ich war heute ein bisschen böse, aber so schlimm war das nicht. Komm, lass mal weitergehen. Und Gott sagt, ich weiß schon, was du da gemacht hast. Aber du wirst sehen, dass sie noch schlimmere Abscheulichkeiten begehen. Dann brachte er mich zum Norden des inneren Vorhofs im Hause Jahwes. Dort saßen Frauen, die den Tammuz beweinten. Auch ein heidnischer, babylonischer Götze. Er sagte zu mir, hast du das gesehen, Mensch? Ich werde dir zeigen, dass sie noch mehr und schlimmere Abscheulichkeiten begehen. Dann brachte er mich in den inneren Vorhof vor dem Eingang des Tempelhauses. Zwischen dem Brandopferaltar und der Vorhalle standen etwa 25 Männer mit dem Rücken zum Tempel Jahwes. Sie hatten ihre Gesichter nach Osten gerichtet und warfen sich nieder, um die Sonne anzubeten. Im Tempel des Herrn, wo der Herr angebetet werden soll, da beten die Götter, die Falschen. Man kann im Hause Gottes sein und den Teufel anbeten. Das ist mir so groß geworden. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Man kann im Haus Gottes, und es gibt manche christliche Richtung in unserer heutigen Zeit, die sind der Meinung, dass der Heilige Geist dort wirkt. Also wenn das der Heilige Geist ist, dann habe ich keine Ahnung mehr, wenn Leute vor lauter Lachen erbrechen, Leute zusammenbrechen, nicht mehr wissen, zittern wie Besoffene und sagen, das ist der Heilige Geist, der jetzt dort wirkt. Das ist Blasphemie, das ist Gotteslästerung. Und was wird in manchen Kirchen von sich gegeben? Da muss Gott für alles herhalten. Gott liebt uns alle. Ja, das bedeutet aber nicht, dass er all unsere Taten liebt. Und das, was Gott als Gräuelsünde hinstellt, das wird heute salonfähig gemacht. Na ja, so ein Gott der Liebe. Das meistmissbrauchteste Wort im letzten Jahrhundert ist das Wort Liebe. Die Liebe muss für alles herhalten. Alles das, was für Gott Gräuelsünden sind, deckt man mit der Liebe. Ja, das ist ja, naja, aber Gott liebt ihn ja trotzdem. In meiner Bibel steht, dass das eine Gräuelsünde vor Gott ist, was dieser Mensch dort macht. Naja, aber die Liebe ist größer. Machen wir mal ein Auge zu. Oder? Dann sage ich, okay, dann gehen wir mal nach Golgatha. Machen wir mal ein Auge zu. Jesus am Kreuz. Wo hat Gott ein Auge zugemacht? Zeig mir das. Wo? Jesus wurde hingerichtet, bestialisch hingerichtet, und der Vater hat nicht ein Millimeter eingegriffen. Warum? Weil der Vater im Himmel Sünde nicht tolerieren kann. Und wer das heute predigt, ist ein Lügner, ein Werkzeug des Teufels, und muss sich nicht wundern, dass er eines Tages seine Augen aufmacht, aber nicht im Himmel. Der macht sie woanders auf. Und er wird vielleicht noch dafür sorgen, dass viele Menschen diesen Weg mitgehen. Hier war im Hause Gottes etwas passiert, wo man nur mit dem Kopf schütteln kann. Und Petrus warnt uns und sagt, das Gericht Gottes fängt im Hause Gottes an. Und was wir momentan in Gemeinden erleben, es wird richtig dunkel. Also was in manchen Gemeinden los ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, was ist mit den Leuten passiert? Er sagte zu mir, hast du gesehen, Mensch, was ist dem Haus Juda immer noch nicht genug, diese Abscheulichkeiten hier zu verüben? Mussten sie auch noch das Land mit Unrecht anfüllen? Müssen sie mich immer mehr reizen und mir auch noch eine Rebe unter die Nase halten? Jetzt kenne ich keine Rücksicht mehr. Mein Auge wird kein Mitleid zeigen und ich werde sie nicht verschonen. Auch wenn sie mir laut in die Ohren schreien, werde ich nicht auf sie hören. Das möchte man heute nicht mehr predigen. Na, das ist doch kein Gott der Liebe. Der muss doch für alles herhalten. Ich kann den Menschen totschlagen und rede das wieder schön. Ich kann betrügen und machen, was ich will. Ich kann mich ausleben, was ich will, in allen Sünden, die es gibt. Und der Herr ist doch zufrieden mit mir. Dieser Gott, der dort verkündigt wird, ist ein Teufel. Der hat mit Gott nichts zu tun, mit dem heiligen, dreieinigen Gott. Unser Gott hasst Sünde. Und es ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn unser heiliger Gott nicht mehr hört, was wir ihm vorbringen, weil wir nicht bereit sind, die Sünde aufzugeben. Gott muss sich distanzieren, wenn wir die Sünde festhalten. Wir müssen die Sünde ihm geben und sagen, Herr, nimm du das weg von mir. Du bist heilig. Hier haben wir das gesehen. Israel hatte vielleicht auch gedacht, naja, wir haben Abraham und so, das sind doch alles gute Leute. Nein, Gott hat diesen Hesekiel das offenbart. Und manchmal haben wir das auch in unserem Leben vielleicht schon erlebt, dass Gott uns etwas zeigt im Leben eines anderen Menschen. Ich habe das in der Seelsorge oft erfahren in meinem Leben. Es Leute, die mir in der Seelsorge waren und die haben mir irgendwas erzählt und ich habe gespürt, der lügt. Aber das habe ich nicht so gesagt. Ich habe nur gebetet. Und dann habe ich gesagt, darf ich dir mal eine Frage stellen? Lebst du in dieser Sünde? Da ist der Mensch fast zusammengebrochen. Woher weißt du das? Das weiß kein Mensch. Diese Sünde quält mich seit 40 Jahren. Woher weißt du das? Ich sage, ich bin Christ. Ich habe gebetet die ganze Zeit, wo du geredet hast, Herr Jesus, durch den guten Heiligen Geist, zeig mir, was das Problem in das Leben dieses Herzens ist. Das, was dieser Mensch mir erzählt, er erzählt mir Lügen. Offenbare die Sünde. Und dann kannst du Wunder erleben. Hier, Hesekiel hat das auch erlebt. Dann noch eine Sache. Hier, so ist es, ja. Diese Wende Und plötzlich gibt Gott Licht, wie beim Hesekiel. Diese Wände der Sünde kann der Herr mit seinem Licht durchbrechen. Und plötzlich wird es hell im Leben. Und Hesekiel hat plötzlich erkannt, was hinter der Mauer ist. Und so darfst du und ich vielleicht manches sehen, was sich hinter der Fassade abspielt. Wir leben ja in einer Welt voller Schauspieler. Und die schlimmsten Schauspieler sind die christlichen. Wie geht's dir, blendend? Echt? Ja. Und in Wirklichkeit heult man sich Abend für Abend in den Schlaf und spielt mit den Gedanken, sich umzubringen. Wie geht's dir, blendend? Noch jemand, Paulus, ein Zitat. Gottes Stunden sind oft andere als die unserer menschlicher Berechnung. Es muss alles reif sein. Genauso ist es. Und deswegen bleib im Gebet, bleib beim Herrn. Wenn das jetzt noch nicht alles offenbar wird, ist die Zeit noch nicht reif, aber bleibe bei ihm. Paulus hat einen Missionsauftrag plötzlich erhalten, ja? Apostelgeschichte 9, Vers 12. Und er hat in einer Vision einen Mann namens Ananias gesehen, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehe. Das heißt, Paulus war mit Gott unterwegs, aber leider hat er Jesus noch nicht erkannt. Er war ein gläubiger Pharisäer, hat an Jahwe geglaubt, aber Jesus war für eine Sekte. Und auf dem Weg nach Damaskus erscheint ihm der Herr Jesus. Er wird blind. Und interessant ist, bevor Ananias zu ihm gekommen ist, hat Gott ihn in einer Vision gezeigt, es kommt einer, der heißt Ananias, der legt dir die Hände auf und du wirst sehen. Und als Paulus blind wurde, war er 3 Tage dort blind. Und glaubt es mir, der hat an dieser Vision gedacht. Er sagt, ich bin blind. Aber ja, hast du nicht gesagt, ich werde wieder sehend? Und plötzlich kommt der 3. Tag und Ananias. Ich bin Ananias, der Herr hat mich gesandt. Was meint ihr, wie der Paulus sein Herz geschlagen hat? Die erste Erfüllung ist schon da. Das ist wirklich Ananias. Und plötzlich legt er in die Hände auf und er wird sehend. Das hat Paulus sein Leben nie vergessen, was Gott kann. Das hat das Leben von Paulus so verändert. In Apostelgeschichte 16, 9 steht, dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der jetzt an Träumdeutung und so groß sich festhält, ja. Und das ist auch eine große Gefahr, dass Leute ständig Visionen haben und das sind manchmal sehr merkwürdige Visionen. Aber dass Gott so etwas kann und Gott Menschen durch besondere Umstände führen kann, das ist außer Frage. Nur außer Frage ist auch, dass das, was Gott in Ausnahmesituationen machen kann, dass das dann zum Alltag wird. Das ist falsch. Das ist genau wie Gott heilen kann. Vor euch steht ein Wunder. Medizinisch darf ich hier gar nicht stehen, müsste ich im Rollstuhl sein. Das ist ein Wunder. Wie lange das der Herr, keine Ahnung, bis er mich heimholt oder vorher, ich weiß es nicht. Ihr habt das selbst alle erlebt. Wunder. Natürlich kann das der Herr tun. Aber das macht er nicht immer. Es sind gläubige Menschen, Männer und Frauen in unserer Gemeinde und auch in anderen Gemeinden und auf der Welt. Die sind 10-mal so gläubig wie wir alle zusammen. Die haben auch gebetet und sind gestorben in der Krankheit. Und sind die jetzt falsch? Wie es eine falsche Lehre der Heilungsbewegung aus Amerika uns weismachen will? Komm zu Jesus und wenn du nicht gesund wärst und glaubst du nicht richtig. Der größte Unfug, den es gibt, das ist eine ganz teuflische Lehre. Ich habe euch die widerlegt, vom Wort so glasklar zu widerlegen gibt's. Ich habe euch diese Predigt reingehalten, wie Gott das sieht. Aber die anderen Gläubigen fallen von der anderen Seite des Pferdes, weil andere das falsch praktizieren, praktizieren sie das gar nicht mehr. Jakobus 5 wird in vielen Gemeinden nicht mehr praktiziert, weil man Angst hat, oh, man könnte ja denken, wir sind Benny Hinn. Und wir könnten ja denken, dass wir ganz schlimme Charismatiker sind. Und dann beten sie gar nicht mehr. Das ist genauso falsch. Wir müssen richtig beten lernen, so wie es auch vorhin getan hat. Wir dürfen beten. Herr, du kannst eingreifen. Du kannst, mach's einmal so. Aber nicht wir sind der Macher. Herr, du entscheidest, wie mein Bruder auch richtig immer wieder betet. Und das bete ich auch. Ich bete immer. Ich bete auch für meinen Borsellino und für meine Gina und für viele Menschen bete ich. Herr, kannst das nicht umdrehen? Aber zum Schluss in meiner Gebete, aber du wirst das schon richtig machen. Aber hier, Paulus, ist schon herrlich, wie dieser Mann dort immer wieder auch in manchen Situationen, ich fand das Bild so schön, weil ich glaube, Saulus war ein Denker, Paulus. Und vielleicht sitzt du manchmal auch zu Hause oder sitzt in der Stube und manche Tränen rollen und du weißt nicht, was passiert mit meinem Leben. Und manchmal, vielleicht merkst du das gar nicht, schickt Gott auch so einen kleinen Engel zu dir. Das ist manchmal plötzlich, wo das Telefon geht. Und plötzlich ruft dich jemand an und sagt, na Bruder, alles gut bei dir? Das ist nicht irgendwie Zufall. Nein, es ist der Herr, der einen Engel in dein Leben schickt, ja. Und dann das Letzte, Philippus. Philippus hat eine Offenbarung vom Herrn bekommen, jemanden die Schrift auszulegen. Ist auch herrlich, oder? Das Zitat fand ich so schön, da komme ich hier drauf, das Zitat, ich möchte damit anfangen. Missionsarbeit ist das beste und letztlich einzige Hoffnungsprogramm in dieser sterbenden Welt. Und sieh mal, das ist hier ein Bild, ja, das war ja in Äthiopien, der Kämmerer aus dem Morgenland, und hier ein Bild, ich weiß nicht, ob er so aussah, der Philippus, ja, aber so, und der erklärt ihm das Evangelium. Aber er wusste gar nicht, was um ihn geschah. Wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 8, die Verse 26 bis 40 etwas. Ein Engel des Herrn forderte Philippus auf, geh in Richtung Süden. Und zwar auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und nur selten genutzt wird. Philippus machte sich sofort auf den Weg. Zur selben Zeit war auf dieser Straße auch ein Mann aus Äthiopien mit seinen Wagen unterwegs. Er war ein Hofbeamter der Königin von Äthiopien, die den Titel Kandake führte. Ein Eunuch, der ihr Vermögen verwaltete. Eben kehrte er von Jerusalem zurück, wo er als Pilger im Tempel Gottes angebetet hatte. Während der Fahrt las er im Buch des Propheten Jesaja, da sprach der Heilige Geist zu Philippus, geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Er fragte den Äthiopier, verstehst du eigentlich, was du da liest? Nein, erwiderte der Mann, wie soll ich das denn verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihm zu setzen. Gerade hatte er die Stelle gelesen, wo es heißt, er war stumm wie ein Schaf, das man zur Schlachtung führt, und wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Er wurde gedemütigt, nicht einmal ein gerechtes Urteil war er seinen Peinigern wert. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde, denn man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Der Äthiopier fragte Philippus, von wem spricht hier der Prophet? Von sich selbst oder von einem anderen? Da begann Philippus, ihm die rettende Botschaft von Jesus ausgehend von diesem Prophetenwort zu erklären. Als sie schließlich an einer Wasserstelle vorüberfuhren, sagte der äthiopische Hofbeamte, dort ist Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde? Er ließ den Wagen anhalten, gemeinsam stiegen sie ins Wasser und Philippus taufte ihn. Nachdem sie aus dem Wasser gestiegen waren, wurde Philippus vom Geist des Herrn an einem anderen Ort versetzt. Der Äthiopier sah ihn nicht mehr, aber er reiste mit frohem Herzen weiter. Philippus wurde danach in Aschdod gesehen. Von da zog er aus nach Caesarea und verkündigte auf dem Weg dorthin in allen Städten die rettende Botschaft von Jesus. Eine herrliche Situation. Ich fand das auch so schön, wie dieser Mann diese Frage stellt. Ja? Von wem spricht er denn da? Und dann erklärt ihn Philippus das Evangelium. Und dieser Mann bekehrt sich. Dieser Mann versteht, was es bedeutet, Jesus aufzunehmen. Und er lässt sich taufen. Und Gott nimmt dann das Werkzeug weg. Das macht Gott übrigens genau richtig. Die Gefahr wäre gewesen, dass dieser Mann jetzt plötzlich anfängt, den Philippus zu vergöttern. Das ist die große Gefahr, wenn wir Menschen zum Herrn Jesus führen dürfen, dass wir sie an uns binden. Das ist die größte Seuche, auch von Seelsorgern. Anstatt Menschen auf Jesus und an Jesus zu binden, binden sie Menschen an sich. Das ist ein Fluch. Binde dich nie an einen Menschen, auch an keinen Gläubigen. Du stehst unter dem Fluch Gottes. Verflucht ist ein Mann und eine Frau, die Menschen für alles halten. Wir sind elende Sünder. Binde dich an Jesus Christus allein. Die einzige Gebundenheit, die dich in die vollkommene Freiheit führt, ist die totale Gebundenheit an Jesus Christus. Und nichts anderes gibt dir Freiheit. Alles andere wird dich in Knechtschaft bringen. Wisst ihr, was ich so schön fand? Als der Geist Gottes den Philippus dort wegnimmt, da sieht er ihn nicht mehr. Der Äthiopier sei nicht mehr. Und hier sehen wir das Zeichen einer echten Bekehrung. Der war nicht an einen Menschen gebunden, der war an Gott gebunden. Der Mensch war weg. Und was macht Philippus?
Oh, ich kann nicht mehr leben. Jetzt ist der Bruder nicht mehr da.
Das machen manche Gläubige. Die können nicht leben, wenn sein Seelsorger nicht mehr da ist.
Ich weiß nicht, wie ich das alles schaffe. Der Bruder Fritz kommt nicht mehr.
Ach so, das wusste ich gar nicht, dass der Bruder Fritz für dich gestorben ist. Und der Bruder Fritz ist ja Gott. Das habe ich nicht gewusst. Bekehr dich endlich mal richtig. Nimm mich weg vom Bruder Fritz hin zum Herrn Jesus. Versteht ihr, was ich meine? Nicht, dass wir Seelsorge nicht in Anspruch nehmen. Das sollen wir machen. Aber binde dich nie an den Menschen. Denn hier steht, er reiste mit frohem Herzen weiter. Merkt ihr? Auch für euch möchte ich euch das sagen, liebe Brüder und Schwestern. Gott nimmt manchmal Menschen von uns weg. Aber er bleibt. Eines Tages muss vielleicht auch ein Mensch aus deinem Leben gehen. Wie bei den Kämmerer. Aber auf eins kannst du dich zu 100% verlassen. Einer geht nie. Jesus. Jesus geht nie aus deinem Leben. Und das ist so schön. Ein Freund, auf den man sich blind verlassen kann. Und nun das Letzte. Petrus. Wer von euch kennt ihn? Ich hoffe alle. Ja. Gott erklärt ihm einen neuen Weg und bereitet im Vorfeld alles vor. Der Petrus war ein Jude und es gab bestimmte Riten, ja? Und es gibt hier ein Zitat, das finde ich sehr schön. Gott formt unseren Charakter oft dadurch, dass er uns in Situationen führt, in denen wir versucht sind, das Gegenteil zu tun. Das ist ein ganz wichtiger Spruch, was Heiligungsleben angeht. Ich möchte jetzt aus zeitlichen Gründen nicht mehr alles vorlesen. In Apostelgeschichte 10 könnt ihr das sehen. Er war bei einem Gerber in Joppe. Das war schon nicht ganz korrekt von Petrus. Denn ein Gerber war für die Juden ein unreiner Beruf. Und dann kommt Gott und gibt den Cornelius dort eine Vision. Und Paulus bekommt auch etwas zu sehen, ein Tuch mit vollen unreinen Tieren. Und er sagt, ess. Muss auf Gottes Fall, das werde ich niemals essen. Doch, ess und schlecht, ja. Und mit dieser Symbolik wollte Gott dem Petrus klar machen, Petrus, auch die Nichtjuden brauchen das Evangelium. Und das hat er verstanden. Und Petrus war gehorsam als Jude. Er ging hin zu diesem Hauptmann. Er ging dorthin. Die Familie war da. Er predigt. Und plötzlich passiert genau das Gleiche. Der Heilige Geist, während diese Worte sagte, kam der Heilige Geist auf alle, die seine Ansprache hörten. Und dann merkte Petrus, der Herr macht keinen Unterschied. Jesus ist für alle da. Und deswegen ist das so gewaltig, dass Gott auch diesen Mann auf eine gewaltige Art vorbereitet. Und ich hoffe, dass in deinem Leben du auch offen dafür bist, wenn Gott dich in Situationen führt. Alle brauchen Jesus. Bleib nicht bei deiner Familie nur stehen. Ich kenne gläubige Menschen, die beten, und das ist gut, bitte nicht verkehrt verstehen, die beten ganz viel für ihre Familie, und das sollen wir. Aber bitte hör doch da nicht auf. Darf ich dir mal eine Frage stellen? Wer von euch hat Nachbarn um sich rum? Finger hoch. Alle, ne? Einige nicht, die leben schon im Himmel, aber so. Aber alle, oder? Darf ich dir eine Frage stellen? Wie oft betest du für deinen Nachbarn? Weißt du überhaupt, wie der heißt? Hast du mit denen überhaupt schon mal gesprochen? Dann fang ab morgen an. In den meisten Fällen ist es so, dass bei deinen Nachbarn ein Briefkasten ist. Was hältst du davon, wenn du einmal die Woche, nicht jeden Tag, einmal die Woche, ein Traktat reinschmeißt? Wäre doch schön, oder? Beim nächsten Mal bete mal und sag, Herr, schenk mal ein Gespräch mit meinen Nachbarn, dass ich mit ihnen ins Gespräch komme über dir, über dich, dass wir ins Gespräch kommen. Wisst ihr, was ich mal gemacht habe? Ich habe gebetet und habe gesagt, Herr Jesus, führe meine Situation, wo ich meinen Nachbarn zeigen kann, dass ich Christ bin. Und dann hat das fürchterlich angefangen zu schneien, was selten ist. Und dieser Nachbar hat keine Möglichkeiten gehabt, weil es ihm gesundheitlich schlecht ging, den Schnee wegzuschieben. Und wenn ich ehrlich bin, es war sehr früh, es war sehr kalt und ich hatte keine Lust, meinen eigenen Schnee wegzuschieben. Und ich habe da alles weggemacht und plötzlich war das so, als wenn der Herr gesagt, muss ich, ja. Na, du hast doch dafür gebetet. Gut, mache ich. Habe ich es gemacht. Und was ist passiert? 2-3 Tage später, als der Nachbar wieder ein bisschen auf die Beine war, sagte, sag mal, hast du meinen Schnee weggeschoben? Ich sage, ja, Mensch, das finde ich ja klasse. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und aus diesem Gespräch haben sich andere Gespräche entwickelt. Es sind manchmal die kleinen Dinge, die so wichtig sind. Gott erklärt ihnen einen neuen Weg. Und vielleicht führt Gott dich jetzt auch. Nimm das einfach alles an, egal was in deinem Leben passiert. Vielleicht führt dich momentan Gott mit vielen Trauermenschen. Sieh mal deine Aufgabe da drin. Das möchte ich heute Bullo besonders und Ricardo, ich möchte es euch mitgeben. Ihr dürft Jesus Christus nachfolgen. Gott hat euch die Augen geöffnet. Und er schickt euch in den nächsten Tagen bestimmt viele Menschen, die ihn vielleicht noch nicht so kennen. Betet mal dafür. Herr, du hast uns jetzt in diese Situation gebracht. Da sind Menschen, die werden jetzt ganz stark angesprochen über den Tod und die Ewigkeit. Ach Herr, lass mich doch ein Gespräch führen mit einem einzigen Menschen. Und das Größte, was du machen könntest, schenk doch, dass ich mit einem auf die Knie gehen kann, dass er sein Leben dir übergibt. Möge der Herr uns dazu Gnade schenken. Gott ist jemand, der Geheimnisse offenbaren kann. Amen. Wenn wir können, aber nur wenn wir können, dann dürfen wir gerne nochmal aufstehen und ich würde gerne nochmal mit uns beten. Ich möchte das ganz kurz nochmal hier reintun, bevor ich das vergiss. Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass du uns heute diese 6 Männer vor die Augen geführt hast. Und so wie du bei ihnen warst, wo du Dinge ihnen offenbart hast, die unmöglich sind, menschlich zu offenbaren, so bitten wir dich, dass du in unserem Leben eingreifst, in unserer jetzigen Situation. Herr, ich sehe alles nur, was vor Augen ist. Aber was hier wirklich der Einzelne im Herzen trägt, siehst nur du allein. Und man kann hier ganz fröhlich sitzen und den Anschein wahren, dass alles gut ist und innerlich ist alles kaputt. Und so bitte ich dich jetzt, Vater im Himmel, dass du jeden Einzelnen das gibst, was er braucht. Trost, den der Trost braucht. Mut, den der Mut braucht. Den, den die Angst quält, dass er wieder frei wird von dieser Angst und Zuversicht bekommt. Du weißt, was wir alle auf unserem Herzen tragen. Diese neue Woche hat Herausforderungen für uns alle. Wir kriegen in dieser Woche manche Nachrichten. Du allein weißt sie jetzt schon. Und wir bitten dich nochmals, Herr, wir wollen und können dir keine Vorschriften machen, aber wir würden uns freuen, wenn es gute Nachrichten sind. Und wir möchten dich so bitten, dass du die Beerdigung von Pippi segnest. Herr, wir bitten dich von Herzen, dass der Bruder, der das Wort dort hat, dass er unter deinen Segen steht. Dass du den Himmel aufreißt, Herr Jesus, und schütte deinen Segen herab auf die Menschen, besonders auch auf Fladek. Herr Jesus, trage du ihn durch, diesen kranken Mann. Lass ihn nicht verzweifeln. Sei ihm besonders nah. Sei du Bullo nah. Sei du Ricardo und Romano nah. Hilf du ihnen. Lass ihn nicht verzweifeln und auch alle anderen Familienangehörigen. Herr, wir dürfen wissen, dass Bibi jetzt bei dir ist. Herr, sie darf deine Gegenwart genießen. Auch wenn unser Herz blutet, gönnen wir ihr das. Sie darf jetzt leben, wie sie nie zuvor gelebt hat. Sie darf etwas sehen, was mit Worten mir gar nicht zustehen auszusprechen. Und wir gönnen ihr diesen Ort. Und irgendwann werden wir uns alle dort oben wiedersehen, wir Gläubigen. Ich danke dir, Herr, dass so viele aus unserer Familie nicht in die ewige Nacht gegangen sind. Dass wir wissen durften, sie haben ihr Leben dir übergeben in all ihrer Schwachheit. Sie haben sich aber auch auf dich verlassen, auf das, was du für sie vollbracht hast auf Golgatha. Und dafür beten wir dich an. Hilf du uns, Herr Jesus, dass wir dir vertrauen. Amen.